Zeichen, wenn ihr bereit seid.
Okay. So. Neue Testamentliche Gemeinde. Und wie kommt man hinein und wie lebt man in ihr? Das ist, was wir begonnen haben. Und es gibt nur einen Zugang zur Gemeinde. Und das ist umkehren von dem unabhängigen, selbstherrlichen Lebensstil und sich unter die Herrschaft Christi begeben. Wer das tut, wer Buße tut, wer umkehrt, wer sich dem Herrn hingibt, der wird von Neuem geboren. Und in die Gemeinde gehören als Glieder der Gemeinde nur Menschen, die von Neuem geboren sind. Wenn jemand Gemeinde definiert, anders als das Neue Testament es tut, der betrügt Menschen. Wenn Menschen, nur weil sie dazugehören, bestätigt, sie sind Kinder Gottes, aber sie haben die Herrschaft Christi nicht anerkannt. Er betrügt die Menschen und er betrügt sich selbst. So eine Gemeinde besteht nicht aus Gläubigen und aus Ungläubigen, sondern eine Gemeinde besteht nur aus Menschen, die die Herrschaft Jesu angenommen haben. Und das erste sichtbare Zeichen der Herrschaft Jesu ist die neutestamentliche Wassertaufe. So ist der Einstieg. Es gab keine andere Form von Gemeinde am Anfang. Es gab nur eine Form von Gemeinde. Und das ist die Form, die die Apostel kreiert haben, unter der Anweisung des Herrn. Paulus sagt, er ist ein weiser Baumeister. Die Apostel sind die Baumeister. Er hat einen Plan von Gott. Er macht nicht irgendetwas, sondern er hat eine Anweisung vom Herrn, wie das aussehen soll, was er dort macht. Und dann als nächstes, die Menschen, die hineinkamen, wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Das war Standard. Das Neue Testament wurde von geisterfüllten, in Zungen sprechenden Gläubigen geschrieben, an geisterfüllte, in Zungen sprechende Gläubige. Andere gab es nicht. Sie haben nicht überlegt, ja, was für eine Richtung wollen wir jetzt einschlagen? Was für eine Form von Christen wollen wir jetzt hier entwickeln und den Leuten anbieten? Es gab nur eine einzige Form. Es gab nicht drei verschiedene Richtungen. Und was viele Leute heute tun, sie nehmen die vielen menschengemachten Variationen als unveränderliche Größen an und überlegen, ja, wie können wir jetzt hier ein bisschen Erneuerung bewirken? Das ist ein falscher Ansatz. Der richtige Ansatz ist, was sind Gottes Gedanken von Gemeinde? Wie fängt Gemeinde an? Und also fangen wir auch so an. Wir versuchen nicht, irgendwie in menschengemachte Systeme ein paar neue Tapeten reinzumachen oder ein bisschen Farbe oder etwas, sondern wir bauen neutestamentliche Gemeinden. Und es gibt viele Strukturen, die Menschen sich geschaffen haben, die niemals in der Lage sind, die auch niemals bereit sind, in neutestamentliche Gemeinden überführt zu werden. Weil wenn du an die Grundlagen gehst, dann ist das Ding nicht mehr da. Wenn du die Grundlagen raustust und tust dort apostolische Grundlagen rein, ist das Ding nicht mehr da. Wenn du aus der Landeskirche die Babybesprengung wegnimmst, kollabiert das ganze Gebäude. Das ganze Gebäude baut auf einer Lüge auf. Und so unsere Frage ist nicht, wie ich das neulich in einem Pastorenforum las, ja, wie können wir irgendwie helfen, dass die Gabe der Prophetie in der Landeskirche etabliert wird? Das ist die falsche Frage. Wie können wir neutestamentliche Gemeinde bauen? Amen. Aber dieser Ansatz bringt uns in Konflikte und in Kollision. Und viele möchten das nicht. Sie möchten lieber nett sein und das Bestehende auch als Gemeinde anerkennen. Aber Gott hat nur ein Bild von Gemeinde. Und das ist das, was er uns in seinem Wort überliefert hat. Und das besteht nur aus wiedergeborenen Menschen. Nicht aus Gläubigen und Ungläubigen, ob der Kirchenvorstand dann auch wieder aus Gläubigen und Ungläubigen. Das ist eine Farce. Gemeinde sind die Herausgerufenen. Heraus aus was? Heraus aus der Welt. So draußen ist die Welt und drinnen ist Reich Gottes. Das sind Menschen unter der Herrschaft Christi. Damit fängt Gemeinde an. Und wir sehen, die Apostel haben einfach bestimmte Standards aufrechterhalten. Wenn Menschen sich bekehrt haben, beispielsweise Apostelgeschichte 8, Samaria, dann haben die Apostel dort einen Dienst getan. Petrus und Johannes wurden hingeschickt mit dem Ziel, dass all die Neubekehrten jetzt den Heiligen Geist empfangen. Sie blieben nicht in Jerusalem und haben gesagt, ja, zu Pfingsten, wir als die ersten Apostel, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Jetzt wollen wir mal schauen, was Gott in Samaria tut. Sie gingen hin, weil sie wussten, dass es ihre Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass die Neubekehrten erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Und sie gingen hin, um mit ihnen zu beten, dass sie empfingen. Achte auf die Formulierung. Sie gingen nicht hin, um zu beten, ob Gott vielleicht geben möchte. Das hatte nichts mit Gott zu tun. Der Heilige Geist war ausgegossen. Sie haben gebetet, dass die Leute empfangen. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Ob du betest, dass die Leute empfangen, oder ob du betest, ja, vielleicht gibt Gott den Heiligen Geist. Und sie haben nicht, sie gingen nicht nach Samaria, wie sieht's aus? Wir sind also apostolisch, pfingstlich. Und was für eine Richtung möchtest ihr einschlagen? Auch ein bisschen mit Heiligen Geist? Oder wie habt ihr es gerne? Es gab diese Option nicht. Das war völlig undenkbar. Es gab eine Form von Christsein. Und die Apostel hatten die Aufgabe, den Standard aufzurichten, überall da, wo Menschen sich bekehrt haben. Und da, wo der Standard angenommen wurde, da war Gemeinde. Und sie haben mit diesen Gemeinden, die ihren Standard übernommen haben, haben mit denen gearbeitet. Also es war alles ganz übersichtlich und alles ganz einfach. Was würde passieren, wenn heute Menschen sich aufmachen würden und sagen, wir machen es wieder genauso? Es würde wieder neutestamentliche Gemeinde kommen. Soweit wie wir es verstehen. Und Gott wird uns Licht geben und wird uns weiterführen. Das sind noch viele Dinge, die wiederhergestellt werden müssen. Aber die Grundlagen sind da. Was ist Bekehrung? Was ist Taufe? Was ist Geistestaufe? Und wie es dann weitergeht. Diese Dinge sind da. Und wenn wir die Grundlagen, die zur Verfügung stehen, nicht nutzen, wird Gott nicht mehr Licht geben. Wir müssen nach dem, was auf dem Markt vorhanden ist, an Licht, an Lehre, müssen wir gehen. Wir können nicht sagen, ja gut, das ist zwar richtig, aber wenn man es umsetzen würde, könnte es Probleme geben. Wenn so die Apostel gedacht hätten, die hätten nie angefangen. Weil es gab immer Probleme. Und es wird immer Probleme geben. Aber es wird auch den Segen Gottes geben. Und nach diesem Start, Bekehrung, Taufe, Geistestaufe, nach diesem Start fing das Leben an. Und dieses Leben hatte eine Bezeichnung oder eine Überschrift und das nannte man Jüngerschaft. Ein wesentliches Element, was neutestamentliche Gemeinde ausmacht und sie unterscheidet von menschengemachten Systemen, ist Jüngerschaft. Und Jüngerschaft bedeutet, die Gläubigen werden an die Hand genommen und sie werden Schritt für Schritt durch ein Programm geführt und sie werden trainiert und sie werden gelehrt, einen neuen Lebensstil zu verstehen und zu leben. Das war das Ziel. Der Lebensstil der Menschen wurde geprägt. In Apostelgeschichte 14 können wir lesen. Vers 21. Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und so weiter zurück. Sie haben zwei Dinge getan. Sie haben das Evangelium verkündigt und die Menschen, die das angenommen haben, haben sie zu Jüngern gemacht. Warum haben sie das getan? Warum waren sie nicht zufrieden damit, dass diese Leute jetzt gläubig waren? Weil sie Jesus gehorchen wollten. Weil Jesus gesagt hat, geht hin, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern. Deswegen haben sie zu Jüngern gemacht, ganz einfach. Und dasselbe hat Jesus uns gesagt, und wir müssen Menschen zu Jüngern machen. Das reicht nicht aus, dass sie gläubig geworden sind. Wunderbar, gläubig geworden, das ist der Start. Aber danach brauchen sie Anleitung.
Und sie brauchen ganz praktische Anleitungen. Und vieles davon können wir nicht in der Versammlung tun. Ein Teil können wir in normalen Versammlungen, Bibelschulstunden oder Lehrseminaren oder so weiter tun. Aber es gibt andere Anleitungen, die müssen wir eins zu eins mit ihnen besprechen und ihnen das vormachen und mit ihnen durchgehen. Und wir müssen sie an die Hand nehmen und ihnen Hausaufgaben geben. Zur Jüngerschaft gehört, wir geben ihnen Aufgaben. Und wir haben den Anspruch, als die, die sie zu Jüngern machen, dass sie tun, was wir ihnen sagen. Wenn sie das nicht tun möchten, müssen wir das Jüngerschaftsverhältnis beenden. Aber wenn sie Jünger sind, dann tun sie das, was wir ihnen sagen. Und wir haben nur ein Mandat, ihnen Prägung und Aufgabe zu geben im Rahmen des Wortes Gottes. Wir können nicht sagen, du bist jetzt mein Jünger, komm in meinen Garten, grab den um. Das können wir nicht tun. Das wäre ein Missbrauch. Ja? Aber wir können sehr wohl sagen, pass auf, ein Jünger lebt mit dem Wort Gottes. Und damit du nicht hilflos irgendwo im Geschlechtsregister dich verirrst und fragst, wofür das alles gut sein soll, sage ich dir, wie du anfängst. Du wirst anfangen, die Johannesevangelium zu lesen. Wenn du es fertig hast, meldest du dich und dann schauen wir, was du davon gewonnen hast. Mach dir Notizen, lies diese Dinge, bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, was das für dich jetzt sagt, und schreib das auf und dann komm, dann sprechen wir das durch. Und wenn wir damit fertig sind, dann liest du Apostelgeschichte. So, dann gibst du ihm Hausaufgaben und in 14 Tagen triffst du ihn wieder und sagst, nun, wie war es mit dem Johannesevangelium? Ja, Johannesevangelium nicht, weißt du, da beim Offenbarung hat mich was so fasziniert. Ja, hallo. In der Schule, wer macht das Lehrprogramm? Der Schüler oder der Kultusminister? Siehst du? Und in Jüngerschaft, der Jünger bestimmt nicht das Programm. Die Aufgabe des Jüngers ist zu lernen. Die Aufgabe des Lehrers ist zu trainieren und zu lehren. Der Lehrer weiß mehr, was nötig ist und worauf es ankommt und was er lernen muss als der Schüler. Deswegen ist der Schüler und nicht der Lehrer. Und der Lehrer sagt, hey, das sind die Dinge, die sind jetzt dran. Und vielleicht gibt er nur Aufgaben, ohne zu sagen, was eigentlich seine Ziele sind. Aber er hat Ziele, die er erreichen will mit diesem Jünger. Er will seinen ganzen Lebensstil prägen. Und damit überhaupt da eine echte, bleibende Prägung stattfindet und nicht nur eine angelernte Dressur, sondern richtige Prägung, ist das allererste, was man einem Jünger beibringen muss. Wie kann er sich verbinden mit der Kraft Gottes? Wie kann die Kraft Gottes in sein Leben kommen? Weil die meiste Zeit ist dieser Jünger nicht in Veranstaltungen. Er ist auf der Arbeit, er ist in der Freizeit oder ist irgendwo, aber er ist nicht in christlicher Gemeinschaft. Und was wir wollen, ist, dass Menschen lernen, 24 Stunden mit Gott zu leben. 7 Tage die Woche. Ohne Urlaub, ohne Pause. Das ist, was wir wollen. Nicht ihnen nur beibringen, einen christlichen Jargon und wie sie sich irgendwie unauffällig verhalten in der Versammlung. Davon haben wir nichts. Und sie auch nicht. So, wir wollen, dass sie schnell wirklich Kontakt machen mit der Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist die einzige Kraft, die verändert. Nicht unsere schönen Gottesdienste, nicht unsere Programme. Die Kraft Gottes, wir müssen selber Erfahrungen machen mit Gott. Und die Kraft Gottes kommt in das Leben eines Jüngers, wenn er lernt, sich zu öffnen für das Wort Gottes. Wo das Wort Gottes geehrt wird, kommt der Heilige Geist. Wir müssen ihm beibringen, auf eine sehr praktische Art und Weise mit dem Wort Gottes zu leben. Und das fängt an mit Lehre, aber das ist nur der Anfang. Es fängt an mit Lehre. Und darum sehen wir in Apostelgeschichte diese Neubekehrten. Was wird geschrieben dann von ihnen? Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben oder sie verharrten in der Lehre der Apostel. Es war alles sehr einfach am Anfang. Jeder hat gewusst, ich bin Jünger und ich höre jetzt auf die Lehre der Apostel. Und ich gehe nach Hause und fange an zu tun, was mir beigebracht wurde. Sie haben nicht einen Bibeldiskutierclub gemacht. Ja, Petrus, jetzt hast du lang genug gesprochen und manches war auch ganz gut, aber jetzt möchte ich mal sagen, wie ich diese Schriftstelle verstehe. Ich bin ja auch schließlich schon Kind Gottes seit 3 Tagen und ich habe auch den Heiligen Geist und jetzt will ich mal sagen, was ich alles weiß. Hast du das schon mal gelesen in der Apostelgeschichte? Nein, solche Kinderspielchen haben sie nicht gespielt. Sondern es war ganz klar, die Apostel haben gelehrt und die anderen haben da gesessen, Ohren weit aufgemacht, Stift gespitzt, Papier und haben geschrieben, was das Zeug hielt. Und haben gehört mit der Haltung, was soll ich tun? Was soll ich tun? Nicht, was kann ich Neues hören? Was kann ich noch Interessantes Neues in Erfahrung bringen? Sondern sie hörten die Lehre mit der Haltung, was soll ich jetzt tun? Und wenn die Lehre fertig war, haben sie gewusst, welche Dinge sie zu tun haben. Und dann gingen die nach Hause und dann taten die diese Dinge. Und darum wuchsen die auch. Und machten Erfahrungen mit Gott. Und die Kraft Gottes war mächtig unter ihnen. So der Anfang von Jüngerschaft, der Anfang von Leben in neutestamentlicher Gemeinde ist die Lehre, die apostolische neutestamentliche Lehre. Das ist der Anfang. Und heute, wir haben an vielen Stellen ein Erfahrungschristsein und Lehre ist ganz hinten. Oder manchmal sogar sagt man, du Lehre teilt, Lehre bringt Trennungen. Und die einen sehen so, die anderen sehen so und wir sehen auch nicht durch. Die Apostel haben gewusst, von was sie geredet haben. Und sie haben klar verstanden, das ist, was wir den Leuten beibringen. Das Christsein fängt an mit neutestamentlicher Lehre. Paulus benutzt diesen Ausdruck, gesunde Lehre, viele Male gesunde Lehre. Was die Apostel gemacht haben, ist gesunde Lehre. Und die findest du aufgezeichnet in den Briefen. Das ist die gesunde Lehre. Die gesunde Lehre hat ein Merkmal. Paulus sagt es an einer Stelle. Die gesunde Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. Gottseligkeit ist so ähnlich wie Gottesfurcht, aber bezieht sich auf das äußere Verhalten. Gottesfurcht ist die Herzenshaltung. Und Gottseligkeit ist sozusagen das Verhalten, das aus dieser Herzenshaltung kommt. So die gesunde Lehre führt zu einem Verhalten, führt zu einem Tun, zu einem Beachten der Dinge Gottes. Das ist die gesunde Lehre. Und gesunde Lehre wird gesunde Gläubige hervorbringen. Halleluja. Und wenn es gesunde Lehre gibt, und Paulus das immer wieder betont, dann gibt es auch kranke Lehre. Und kranke Lehre wird kranke Gläubige hervorbringen. Und davon haben wir in Hülle und Fülle. Und Menschen sind Jahre und Jahrzehnte lang Christ. Und die allerersten Dinge klappen nicht in ihrem Leben. Die allerersten Dinge sind nicht da. Und sie wissen nicht, wie man in der Gegenwart Gottes lebt. Sie wissen nicht, wie man Versuchungen erkennt, wie man Versuchungen widersteht, wie man sein Leben reinigt. Sie wissen die grundlegenden Dinge nicht. Ich gehe in eine Gemeinde und lehre Sieg über Sünde, was eigentlich das Erste ist, was du Jüngern beibringst. Und Leute kommen und fallen mir fast um den Hals und bedanken sich und sagen, so etwas haben wir seit Jahren schon nicht mehr gehört. Wie sieht eine Gemeinde aus, die seit Jahren nicht mehr gehört hat, wie man Sieg hat über Sünde? Ich weiß, wie eine solche Gemeinde aussieht, weil ich reise und besuche solche Gemeinden. Drunter und drüber, jeder macht, was er will. Und jeder tut, was er denkt, was richtig ist. Und da war eine gesunde Autorität da von den Aposteln. Und sie haben verstanden, wir machen Menschen zu Jüngern. Sie haben nicht gebetet, dass diese Menschen Jünger wurden. Sondern sie haben sie zu Jüngern gemacht. Das hatte was mit Autorität zu tun. Das hatte was mit zu tun. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was Gott mir gegeben hat. Ich weiß, dass ich eine Verantwortung habe, dir das weiterzugeben. Alles ist freiwillig. Niemand kann zum Jünger gemacht werden, der nicht Jünger sein will. Aber Wenn die Bereitschaft da ist des Jüngers, muss auch die gesunde Autorität ergriffen werden desjenigen, der zu Jünger macht. Und sagt, du, ich sag dir, wie man betet. Ich sag dir, wie man den Herrn findet. Ich sag dir, wie man die Bibel studiert. Ich sag dir, wie man ganz klar Entscheidungen trifft nach dem Willen Gottes. Ich erkläre dir das, wie du den Willen Gottes herausfindest. Ich zeige dir das. Es war nicht auf Augenhöhe, sondern da war ein klares Verhältnis. So wie heute, das Wort Jünger bedeutet nichts anderes als Lehrling oder Schüler. Wenn da jemand Lehrling ist, irgendwo im Betrieb und macht eine Lehre, ob das Bäcker ist oder Automechaniker oder was auch immer, ja, dann gibt es einen Lehrvertrag. Da sind die Inhalte beschrieben. Da wird die Art und Weise beschrieben, wie dieser Lehrling sich zu benehmen hat. Da wird gesagt, wann ist Anfang, wann ist Ende und an welchem Wochentag ist Berufsschule. Und wenn er sich alles durchgelesen hat, wird er gefragt, möchtest du unterschreiben? Und wenn er unterschrieben hat, gilt das gesamte Programm. Und dann kommt der erste Tag. Er ist da. Als angehender Kfz-Mechaniker. Und der Geselle sagt, hier ist der Besen. Fegt den Hof. Nee, also das finde ich jetzt nicht so spannend. Ich möchte lieber Autos reparieren. Ich glaube, der Geselle wird ihn sehr erstaunt angucken und sagen, gehe ich richtig in der Annahme, dass du gestern einen Lehrvertrag unterschrieben hast? Hast du darin gelesen, dass es dort einen Ausbilder gibt und der Ausbilder sagt dir, was du zu tun hast und du tust, was der Ausbilder sagt? Hast du das unterschrieben? Ja, okay, gut, hier ist der Besen. Der Geselle wird nicht sagen, ach, fegen möchtest du nicht. Okay, lass sein, mach nichts, kein Problem. Nein. Der Geselle bringt ihm die Dinge bei, die ihm wichtig sind. Und wenn er nicht gehorchen kann und kann einen Besen nehmen, weil er sagt, hier ist der Besen, der wird niemals ein cleverer Automechaniker werden. Niemals. Das ist dasselbe beim Militär. Was tun die da am Anfang? Die trampeln da im Takt. Und sagen, das ist doch Schwachsinn, ich will Kriege gewinnen. Aber der Rekrut kriegt Anweisungen und der muss sie nicht alle verstehen, er muss sie nur tun. Das ist der Punkt. Und der Ausbilder will nicht sagen, okay, ich erkläre dir mal die Philosophie, die hinter dem im Takt laufen irgendwie ist. Ich erkläre dir das mal in allen Einzelheiten. Vielleicht macht das ja Sinn für dich. Vielleicht spricht dir das irgendwie an. Vielleicht fühlst du deinem Herzen, du möchtest das auch. Hallo. Und dieser Standard gilt in der Welt. Kein Lehrling kommt auf die Idee, mein Chef ist ein missbrauchender Chef, der verlangt, dass ich jeden Morgen um 8 Uhr da auf der Matte stehe. Das ist ja Missbrauch. Der geht überhaupt nicht auf meine Gefühle ein, auf meine Bedürfnisse. Der versteht gar nicht, wie mir zumute ist. Und so ein Gelaber hörst du in der Gemeinde von morgens bis abends. Kindergarten, die sind kurz vor dem Anfang. So ist es. Und der Standard an Hingabe und an Verbindlichkeit, der in der Welt gilt, wird noch weit unterboten in der Gemeinde. Das ist so. Ich kenne eine ganze Reihe von christlichen Chefs, die sagen, ich habe aufgehört, Christen in meine Firma einzustellen. Aber mit denen kann man nicht arbeiten. Die begreifen nicht, wenn ich als Chef auftrete, bin ich nicht der liebe Bruder, den man auf die Schulter klopft und sagt, ach komm, das hast du doch nicht ernst gemeint. Das ist jetzt echt nicht dran, du, also wirklich. Wenn ich als Chef spreche, dann muss der tun, was ich sage, ob der das alles so toll findet oder nicht. Und viele Leute kriegen das nicht auf die Reihe. Und sie wollen für jede Konferenz extra frei haben und das musst du doch verstehen und das ist doch vom Herrn und der Herr hat zu mir gesprochen, ich soll da hingehen. Und lauter solche Geschichten. Und Jüngerschaft ist ein Programm, wo Menschen Verbindlichkeit lernen, wo Menschen Treue lernen, wo Menschen Gewissenhaftigkeit lernen, wo Menschen Ausdauer lernen, wo Menschen vor allen Dingen eins lernen, immer wieder die Unlust des Fleisches zu überwinden. Niemand kann geistlich wachsen und reif werden, der nicht lernt, den Ansprüchen des Fleisches Nein zu sagen. Niemand kann wachsen in der Erkenntnis des Herrn, ohne das Fleisch zu kreuzigen. Es ist unmöglich. Und deswegen bringen wir dem Jünger bei. Du wirst morgens rechtzeitig aufstehen. Am Anfang sind wir ganz gnädig. Und pass auf, fang an mit einer Viertelstunde. Viertelstunde nimmst du dir für den Herrn. So, wann bist du jetzt immer aufgestanden? Ja, dann und dann. Okay, jetzt stellst du den Wecker auf 15 Minuten vorher. Und du wirst aufstehen. Und nächste Woche treffen wir uns in der Zess. Wie war es am Montag? Wie ging es am Dienstag? Wie hat es am Mittwoch geklappt? Wir müssen mit den Basics anfangen. Manchen muss man die Wahrheit erklären. Der Wegzeiger der Uhr lässt sich auf jede beliebige Zeit stellen. Man kann früher aufstehen. Es ist möglich, rein technisch. Manche muss die Kunst des Aufstehens bringen. Stell den Wecker auf den Schrank. Dass ich auch, wenn der Wecker klingelt, mich so wieder schlaf gleich wieder ein. Okay, stell den Wecker auf den Schrank. Komm aus dem Bett raus und sage, ich werde nicht wieder zurückspringen. Und dann suchst du den Herrn und dann erklären wir, wie der Jünger den Herrn sucht. Wir erklären ihm, was man tut, wie man das Wort betet, wie man in die Gegenwart Gottes kommt, welchen Platz Dankbarkeit hat. Und all diese Dinge, das erklären wir ihm. Und wir sagen ihm, wenn du wachsen willst, dann musst du das haben in deinem Leben. Du kannst nicht geistlich wachsen, ohne dass du ein bisschen Disziplin aufbringst und dein Fleisch überwindest. Wir erklären, da ist etwas in dir, das will nicht gehorchen, das will nicht beten, das will nicht fasten, das will nicht Gott suchen, das will nicht dankbar sein, das will nicht dienen. Und das nennt man das Fleisch. Und wenn du wachsen willst, musst du lernen, dein Fleisch zu kreuzigen. Niemand kann in geistliche Reife kommen, der sein Fleisch nicht kreuzigt. Das ist der Anfang, das bringen wir ihm bei. Wir geben Aufgaben. Und nach einer Woche fragen wir, wie war's, oder nach 14 Tagen, wie ging's mit diesen Sachen? Und wir haben solche Angst, wir könnten ja vielleicht irgendwie Insektenverdacht kommen. Jetzt wird's ja ganz totalitär, jetzt wird sogar noch der Drill eingeübt, jetzt müssen wir doch aufstehen, wann sie das wollen. Nein, niemand muss, wenn du kein Jünger sein möchtest, du musst nicht. Aber eine neutestamentliche Gemeinde besteht aus Jüngern. Und das geistliche Niveau im Land ist deswegen so niedrig, weil es einen Großteil von Christen gibt, die keine regelmäßige, systematische Zeit mit dem Herrn haben. Nicht wegen der Freimaurer oder der Himmelskönigin oder irgendwelchen anderen Großgeschichten, weil die einfachen Basics nicht da sind und die Leute nicht wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das ist der Grund. Und nur durch Jüngerschaft kriegt man das in den Griff. Wenn man da am Sonntag sie hat und hält nette Predigten und hofft, wir gehen nach Hause und tun das alles, was wir sagen, dann ist man naiv. Das ist einfach nicht der Fall. Eine Schule, die sagen würde, also pass auf, alles, was wir von euch erwarten, ihr kommt hier und ihr hört euch unsere Vorträge an. Und es gibt keine Tests, keine Leistungskontrolle. Es wird eine Schule sein, die keine Ergebnisse hervorbringt, die den Schülern nichts beibringt. Darum gibt es in jedem Schulsystem in der ganzen Welt gibt es Tests und Leistungskontrollen. Weil der Schüler muss wissen, wo er steht und was er gelernt hat. Und es muss auch für den Lehrer klar sein, ob der überhaupt innerlich dabei ist und ob der mitmacht. Weil wenn er nicht mitmacht, verschwendet der Lehrer seine Zeit. Nur in der Gemeinde denken wir predigen nette Dinge und alle Leute machen ein intelligentes Gesicht, lächeln, bedanken sich noch beim Pastor, boah, starkes Wort, echt gesalbt, stark, Mann. Und die gehen nach Hause und das tun die dann alle. Das funktioniert nicht. Es ist einfach nicht die Realität. Wir müssen Menschen an die Hand nehmen und kleine Schritte mit ihnen gehen, regelmäßig. Und ihnen beibringen, welcher Wert Fleiß hat. Fleiß ist das große Stichwort für den Jünger. Wenn er nicht lernt, Fleiß zu entwickeln und Fleiß zu schätzen und nach ein paar Jahren alleine weitergeht und sich selber diszipliniert, so wie er am Anfang Disziplin und Anweisung und Training empfangen hat, er kann nicht wachsen. Aber es beginnt mit Lehre. Und Lehre bedeutet, wir erklären Zusammenhänge, wir erklären, wie Dinge sind, wir geben Definitionen, wir definieren Glauben. Ja? Manche Leute, die speisen die Neubekehrten einfach nur mit Floskeln an. Ja, du musst einfach nur glauben. Ja, aber was bedeutet das und wie glaubt man? Ja, einen schicken sie nach Hause. Du weißt, du musst dich einfach auf das Wort stellen. Na, dann kommt er am nächsten Sonntag wieder. Das hat auch nichts genützt. Ich habe mir das Wort gestellt, das hat überhaupt nichts gebracht. Ja, erklär mal, was hast du gemacht? Ja, ich habe die Bibel auf den Boden gestellt, habe mich dazu getan und habe gewartet und nichts ist passiert. Ich habe mir das Wort gestellt, hat nichts gebracht. Wir möchten den Leuten, und wir haben deswegen so einen frommen Jargon, weil wir oft selber gar nicht wissen, was wir erzählen. Und das ist das Schöne bei Jüngerschaft. Wenn du jemandem Sachen erklären musst, dann weißt du erstmal, ob du es selber verstanden hast. Denn was du nicht erklären kannst, hast du gar nicht verstanden. Und wie viele Leute in der Gemeinde sind Jahre in der Gemeinde und sie sind nicht in der Lage, in ein paar Sätzen zu erklären, was ist die Wassertaufe und warum ist die notwendig und warum muss es so sein und nicht anders. Sie sind nicht imstande, das zu erklären. Sie sind nicht imstande, anhand der Bibel zu erklären, was ist die Geistestaufe und wie bekommt man die und wie betet man dafür, dass man das wirklich empfängt. Immer wieder erlebe ich das in Gemeinden. Menschen kommen nach vorne, bringen brav jemanden an der Hand dabei und sagen, hier, das ist mein Kumpel, der hat sich neu bekehrt und jetzt betet du für den, kannst du beten, der soll jetzt die Geistestaufe bekommen. Ja, ich kann für den beten, aber kannst du das auch? Ja, ich traue nicht, ich weiß nicht. Ja. Wir müssen aus dem Wort imstande sein, zu erklären, was ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Warum ist die wichtig? Wie bekommt man die? Welchen Platz hat das Sprachengebet? Wie bekommt man das Sprachengebet? Wir müssen imstande sein, das zu erklären. Und dann all die anderen Dinge. Ich bin sicher, in vielen Gemeinden, man würde rumgehen mit dem Mikro, erkläre in drei intelligenten Sätzen, was es bedeutet, sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Du wirst erstaunt sein, was die Leute erzählen. Und wie sie rumstammeln und wie sie sich in Phrasen irgendwie verlieren und fromme Dinge abspulen, die kein Mensch verstehen kann. Du wirst erstaunt sein, glaubst du mir. Aber das ist der Anfang von Jüngerschaft. Der Jünger nimmt sein Kreuz auf sich täglich. Das hat Jesus gesagt. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, sich selber verleugnet, kann nicht mein Jünger sein. So wenn dann nicht weiß, was ist das Kreuz, wie nimmt man das Kreuz? Wie soll der Jünger sein? Wie soll das gehen? So, du siehst, das wird dann sehr praktisch. Und das geht dann sehr in ganz persönliche Bereiche. Weil die Linie, was ist privat und was ist Reich Gottes, liegt bei Gott ganz, verläuft bei Gott ganz woanders, als wie wir denken. Wir denken, Gemeinde sind die Versammlungen. Und was der zu Hause macht, was für Fernsehprogramme der sich anschaut, wie der seinen Mund gebraucht, wofür der seine Augen gebraucht, wie der sein Portemonnaie gebraucht, das ist alles privat. Aber die Apostel haben eine ganz andere Sicht gehabt. Jeder Bereich, wo Gott nicht spricht, das ist privat. Jeder Bereich, wo Gott nicht spricht. Gott spricht über Sexualität. Gott spricht über deine Augen, über deinen Mund, über deine Hände. Gott spricht über deinen Körper. Gott spricht über dein Geld. Gott spricht über diese Dinge. Und da muss die Ordnung Christi in diesen Bereichen aufgerichtet werden. Aber all die praktischen Dinge beginnen mit Lehre. Mit einem neuen Denken, mit einer neuen Sichtweise, mit einem neuen Verständnis. Paulus sagt, ihr seid dem Bild der Lehre übergeben worden. Die Apostel malen ein Bild der Lehre. Das sind nicht nur einzelne Splitter, sondern es ist ein Bild. Das heißt, da ist ein Zusammenhang. Und da stehen einzelne Wahrheiten in Beziehung zueinander. Und die Apostel kannten das ganze Bild. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, Paulus hat auch gesagt, unsere Erkenntnis ist nur Stückwerk. Er redet von prophetischen Erkenntnissen, vom Wort der Erkenntnis, von prophetischen Eingebungen zu bestimmten Dingen. Er redet nicht von der Lehre. Apostel Paulus wollte nicht sagen, ja, ich habe auch keine Ahnung, was die christliche Lehre ist. Das ist nicht, was er sagen wollte. Das Bild der Lehre, das haben die Apostel gehabt und sie haben die Neubekehrten dort hineingeführt. Und die Apostel haben nachher dann die Ältesten, wie wir später noch sehen werden, dann trainiert. Und Älteste müssen lehrfähig sein. Älteste müssen lehrfähig sein. Die müssen imstande sein, die Grundlagen des Glaubens zu erklären. Vielleicht haben sie nicht alle einen ausgedehnten Predigt- und Lehrdienst, aber sie müssen imstande sein, eins zu eins mit einem Jünger, mit einem Neubekehrten zu sitzen und ihm zu erklären, was, wann, wie, in welcher Reihenfolge dran ist. Das ist absolut notwendig. Das ist der Beginn von Gemeinde. Erst kommt die Lehre. Was bewirkt die Lehre? Die Lehre bewirkt, dass Menschen die Gedanken Gottes kennenlernen. Gott hat Gedanken über Ehe, über Sexualität, über Kindererziehung, über Arbeit, über Gemeinde, über Autorität, über Charakter. Gott hat Gedanken. Und Lehre macht uns vertraut mit den Gedanken Gottes. Und die hören wir uns nicht an, um etwas Neues zu hören, sondern die hören uns an, weil wir es übernehmen wollen. Paulus sagt zu Timotheus, der auch ein Jünger von ihm war, 2. Timotheus 3, Vers 10, du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. So nicht nur Lehre, aber es beginnt mit Lehre. Du bist meiner Lehre gefolgt. Ja, wie meiner Lehre? Paulus sagt, das Evangelium, was ich verkündige, das ist, was Christus mir gegeben hat. Und er war darin so kühn, wenn wir das nur wirklich ernst nehmen, entweder wir demütigen uns oder wir regen uns maßlos auf. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er sagt, das, was Gott mir gegeben hat, das Evangelium, das ist der Maßstab. Wer etwas davon abweicht, wer etwas anderes bringt, als was ich bringe, der sei verflucht. Stark, ne? Ja, wie maßt er sich jetzt an? Der hat jetzt irgendwie... Ja, der hat. Genau. Und er würde lügen, wenn er jetzt tief stapeln würde. Sagt, ich mache euch Vorschläge. Natürlich, ihr seid frei und ihr habt auch eure Einsichten. Ihr seid ja auch schon weit und ihr könnt auch überlegen. Nein, der Apostel Paulus hat Offenbarung übernatürlich von Gott und sagt, das ist das Evangelium. Und eine Abweichung davon wird nicht akzeptiert. Jeder Dienst, jeder, der da durchkam, jeder reisende Prophet oder Lehrer oder sonst was, alles musste sich messen lassen an dem Standard von Paulus. Das war der Standard. Daran wurde alles gemessen. Und dann wurde ganz klar gesagt, ja, wenn jemand anders lehrt, 1. Timotheus 6,3, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. Ja. Das heißt also, der nicht dem folgt, was wir als Maßstab vorgegeben haben, der ist aufgebläht und der weiß nichts. Das ist, was Paulus so sagt, das ist starker Tobak, oder? Und wenn wir das ernst nehmen, dann kommen wir auf die sichere Seite. Aber wenn wir sagen, ja, wer ist Paulus? Das war auch nur ein Mensch. Und heute haben wir unsere Bibelausbildungsstätten und unsere Seminare und unsere Prediger, Hochschulen und was wir alles haben, sogar jetzt staatlich anerkannt. Also bitte, wir haben ja auch was vorzuweisen. Der Teufel ist nicht mit Diploma zu beeindrucken. Das Einzige, was ihn beeindruckt, ist ein Herz, das Christus gehört.
Amen.
Und das bereit ist, Christus zu folgen, auch wenn es ihm persönlich etwas kostet. Das ist das Einzige, was den Teufel beeindruckt. Eine Predigerlizenz, ein Diplom, eine Ordination, ein Abschluss interessiert den Teufel überhaupt nicht. Welche Abschlüsse haben die ersten Apostel gehabt? Ja, Apostel Paulus hat eine Menge Abschlüsse gehabt, und als er zu Christus kam, hat er sie alle über Bord geschmissen. Also da waren Abschlüsse für den Mülleimer. Ja. Nein, hat er schon längst abgehakt. Es ist nicht schuldhaft, wenn wir intelligent sind. Es ist nicht schuldhaft, wenn wir gebildet sind. Aber im geistlichen Willen, im geistlichen Willen zählt nicht unser Intellekt. Im geistlichen Willen zählt nicht, wie Schafe denken können. Weil die Erkenntnis Gottes kommt nicht über den Intellekt, sondern die kommt durch Offenbarung zu demütigen Herzen. Das ist das Entscheidende. Man kann sehr intelligent sein und stolz sein. Man kann intelligent sein und demütig sein. Und man kann unintelligent sein und demütig sein. Und man kann unintelligent sein und stolz sein. Es gibt alle Kombinationen. Aber das Einzige, was zählt, ist für Gott Demut. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Halleluja. Um Gott zu erkennen, Weisheit zu haben, was ist Gemeinde, wie führen wir Menschen, worauf haben wir zu achten, wo stehen die jetzt, was brauchen die jetzt. Das alles ist Gnade. Das ist Gnade. Das lernt man nicht auf einem Seminar. Das lernt man nicht auf einem Seminar. Es kommt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist baut die Gemeinde durch Menschen. Und der Heilige Geist weiß, wo die Gemeinde steht. Er weiß, wo die Klippen sind, die jetzt umschifft werden müssen. Der Heilige Geist kennt all diese Dinge. Und die Stelle noch zu Ende lesen hier. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien und so weiter. Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. So geistiges Wachstum beginnt, wenn wir uns gesunder Lehre aussetzen und diese Lehre aufnehmen. Und es gibt heute fantastische Lehrer im Reich Gottes und die sollen wir hören. Und wir sind auf der sicheren Seite. Mit Derek Prinz machst du nichts verkehrt. Furcht des Herrn, John Bevere. Die ganz praktischen Dinge, wie man sein Kreuz nimmt, Joyce Meyer, das ist fantastisch. Das ist fantastisch, was für ein Segen. Und da gibt es dann Leute, die Kasper da rum, ja, da darf eine Frau leben. Nein, der Heilige Geist hat eine Salbe gegeben und dann sagt der Joyce, niemals predigen, okay, verstehst du? Ist das doch eine Salbe. So, es gibt wunderbare, gesunde Dinge. Aber die kranken Leute, die nicht gesund werden wollen, haben eine Sehnsucht nach kranken Dingen. Und davon gibt es heute so viele. Und wir müssen imstande sein, das Gesunde vom Kranken zu unterscheiden. Und wenn wir später dann noch auf Leiterschaft zu sprechen kommen, die Leiterschaft gibt die Linie vor und die Leiterschaft sagt, da gehen wir lang. Und das ist unser Maßstab und das ist gesund. Und das lasst ihr bitte beiseite. Die Leiterschaft gibt vor, welche Lehre in der Gemeinde akzeptiert wird. Das ist nicht deine persönliche Vorliebe. Hallo? So war es am Anfang. Die Apostel haben gelehrt. Und sie haben klar gesagt, wenn jemand das nicht bringt, was wir gebracht haben, nehmt ihn nicht auf. Nehmt ihn nicht in die Häuser. Manche Leute sagen, ja, im Gottesdienst, mein Lieblingsprophet will die Gemeinde nicht einladen. Da öffne ich halt mein Wohnzimmer. Und dann kommt in mein Wohnzimmer und dann ist es ja privat. Wenn du dann im Wohnzimmer christliche Versammlung machst, ist es nicht privat. Nach neutestamentlichem Verständnis. Denn der Apostel sagt, nehmt diese Leute, die nicht das bringen, was apostolische gesunde Lehre ist, nehmt sie nicht in die Häuser. Ja, wie will der mir verbieten? Ganz genau. Zu deinem Schutz und zum Schutz der anderen, die du verwirren wirst, wenn du diesen verirrten Wanderpropheten da einladen wirst. Und die komischen, ungesunden Dinge kommen durch Leute, die komisch und ungesund leben, die nicht verwurzelt sind im Leib und nicht Beziehungen haben, wie das Wort Gottes sagt, dass wir Beziehungen haben sollen. Das sind die Brutstätten von komischen Lehren und komischen Praktiken. Und davon gibt es heute so unglaubliche Dinge. Die sind so bizarr, die sind so extrem, dass du dich fragst, wie kann ein normal tickender Mensch auf solchen Unsinn hereinfallen? Und es gilt als ganz fortschrittlich und als ganz geistlich. Es gibt so viel Zeugs. Du sagst ja, wie kann ich es unterscheiden? Lerne die gesunde Lehre kennen. Und wenn du die gesunde Lehre kennenlernst, kannst du das Ungesunde unterscheiden. Wie der Mann bei der Bank. Durch dessen Hände gehen so viele echte Scheine. Und wenn da die Blüten sind, der hat das im Finger. Und dann nimmt er den Schein raus und dann untersucht er ihn. Zuerst hat er es im Finger. der weiß, wie sich ein echter Schein anfühlen muss. Und wir müssen das Echte kennenlernen. Wir müssen die Lehre und den Herrn, der diese Lehre bringt, die aus seinem Herz kommt, kennenlernen. Und dann können wir unterscheiden. Und wir müssen unterscheiden. Und tragischerweise sind viele, viele Christen in der pfingstlich charismatischen Bewegung, sie sind sogar gewarnt worden, nicht kritisch zu sein. Wir müssen kritisch sein, wir müssen prüfen. Die Gemeinde von Ephesus, sie konnte echte Apostel von Unechten unterscheiden und der Herr hat sie dafür gelobt. Und ich sage, ihr seid ja kritisch. Da guckt ihr, ob einer, der sagt, er ist Apostel, wirklich Apostel ist. Und dann findet ihr heraus, der ist kein Apostel und dann lässt er die nicht zu. Das ist ja total lieblos. Der hat da auch was Gutes von mir. Ja, Gift wird immer in ein gutes Essen gemischt. Gift kommt nie pur. So, bei jedem Irrlehrer gibt es ein paar Dinge, die sind auch ganz in Ordnung. Weil er weiß, wenn er das Gift pur aufbereiten würde, würde kaum einer darauf reinfallen. Also macht er ein leckeres Mahl und dann ist das Gift drin, aber in der Dosierung, dass du daran wirklich stirbst. Amen. Wir müssen prüfen. Jeder muss prüfen. Die Bücher, die du liest, die Konferenzen, zu denen du gehst, die Seminare, zu denen du gehst, die CDs, die du dir anhörst, prüf diese Dinge am Worte Gottes. Und wenn es mit dem Wort nicht übereinstimmt, nimm es nicht an. Egal wie bekannt, wie berühmt oder wie gesalbt die Person erscheinen mag. Das ist nicht das Kriterium. Sondern stimmt es mit dem Wort überein? Ist es in Übereinstimmung mit der gesunden, neutestamentlich apostolischen Lehre? Nur wenn wir in der Lehre bleiben, haben wir Vollmacht, andere zu trainieren. Titus 1, Vers 9. An dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhalten, damit wir fähig sind, mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Widersprechenden zu überführen. Und es ist nicht lieblos, ungesunde Dinge ungesund zu nennen. Paulus hat sogar in manchen Fällen von irgendwelchen ungesunden Diensten sogar in die Briefe die Namen geschrieben. Hat vor Diensten mit Namen gewarnt. Schon mal gelesen?
Ja.
Hat Namen sogar genannt. Und ich habe das erlebt, einige wenige Male hat sich's ergeben und ich habe Namen genannt. Und dann wird es richtig spannend. Dann auf einmal siehst du, was für eine Empörung in den Herzen von manchen Leuten da ist. Das ist lieblos und hast du mit dem Bruder überhaupt persönlich gesprochen? Und wie kannst du hier davor warnen? Und der hat doch auch den Heiligen Geist und der warnt vor dir. Also bitte, was sollen wir jetzt davon halten? Wir haben die Idee, alles ist irgendwie richtig, alles ist irgendwie gut, alles muss akzeptiert sein. Und wir dürfen nicht Abgrenzungen vornehmen. Die Apostel haben eine ganz andere Idee gehabt. Wir folgen Christus nach. Und was damit nicht konform ist, das ist jenseits der Linie, die wir ziehen. Wir ziehen eine Linie und sagen, das sind Dinge, die kommen nicht in die Gemeinde. Und Leute sind heute so durcheinander. Und sie sagen, ja, aber Lehre, weißt du, Lehre kann auch Unruhe bringen, Lehre kann auch spalten. Und die Bibel warnt doch vor Spaltung. Ja, aber zu apostolischen Zeiten hatten sie gesunde Gemeinden, die unter der Leitung der Apostel waren und sie haben vor der Krankenlehre gewarnt. Heute hast du kranke Gemeinden, die warnen vor der gesunden Lehre. Das ist genau andersrum. Und sollen wir jetzt die gesunde Lehre draußen lassen, nur damit die kranke Gemeinde im Frieden bleibt? Das ist ein falscher Friede. Wenn eine kranke Gemeinde in Unruhe kommt durch gesunde Lehre, ist es ein gesundes Zeichen.
Amen.
Und wir stellen heute den Frieden höher als die Wahrheit. Und die Apostel haben es genau andersrum gemacht. Der wahre Frieden kommt durch Unterordnung unter die Wahrheit. Es begann mit Wahrheit, nicht mit Gemeinschaft. Sie blieben in der Lehre der Apostel, nicht in der Gemeinschaft. Das erste war die Lehre. So, ihre Sicht war vollkommen anders. Und es gibt keine Liebe getrennt von der Wahrheit. Es gibt keine echte Liebe getrennt von der Wahrheit. Das gibt es nicht. Die Liebe Gottes ist immer eine Liebe, die die Wahrheit respektiert und die der Wahrheit den Platz gibt, den die Wahrheit beansprucht. Nämlich alles zu beurteilen, alles zu messen. Soweit Johannes 1 sehen, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht in das Haus auf und grüßt ihn nicht. Es ist ja lieblos. Dass doch diese arme Wanderprediger in den Gemeinden, lassen sie ihn nicht rein und jetzt darf er nicht in mein Haus kommen. Ja, wenn alle das so tun würden, würde er mangels Führerschaft zu Hause bleiben und einen ordentlichen Job nehmen. Aber weil es Leute gibt, die nicht auf Leiterschaft hören und diese verirrten Wanderprediger aufnehmen, und darum gibt es so viel Durcheinander. Römer 12, Vers 2. Das ist, wie es dann wirklich praktisch wird und wie der Jünger wirklich in einen Prozess kommt, wo er geprägt wird. Und dort heißt es, wir sollen nicht angepasst sein der Welt, nicht gleichförmig, nicht angepasst der Welt, sondern verwandelt werden. Die Welt ist das, wo Christus nicht regiert, und da haben wir gelebt, bevor wir uns bekehrt haben. Jetzt sind wir bekehrt, wir sind im Reich Gottes, aber wir haben viele Ideen über Christsein, über Gemeinde, über was richtig ist und was verkehrt ist und was lieb ist und was nicht lieb ist. Viele Ideen haben wir aus der Welt mitgebracht. Und damit das jetzt richtig funktioniert in der Gemeinde, müssen wir diese falschen Ideen als falsch erkennen und ablegen. Weil wenn wir an falschen Ideen festhalten und wir wollen das Richtige mit den falschen Ideen, wird es nicht funktionieren. Wir werden nicht das Richtige mit den falschen Ideen erreichen. Und darum ist Römer 12, Vers 2 eigentlich der Punkt, wo die Herrschaft Christi jetzt wirklich real wird. Römer 12, Vers 2 sagt, wir kommen aus der Anpassung an der Welt heraus, indem wir unser Denken erneuern. Wir erneuern unser Denken. Und das geschieht durch Lehre. Indem wir Lehre hören, vergleichen mit der Bibel und dann annehmen. Und das heißt, dort gibt es neue Definitionen, dort gibt es neue Werte, da gibt es neue Ziele, da gibt es neue Dinge, die jetzt richtig sind, und alte Dinge, die vorher richtig waren, sind jetzt falsch. Weil die Welt ist das Gegenteil vom Reich Gottes. Im Reich Gottes sind die Dinge richtig und in der Welt sind die Dinge verkehrt. In der Welt heißt es ja, wenn du was haben willst, dann sieh zu, dass du es kriegst, bevor es dir jemand anders wegschnappt. Im Reich Gottes heißt es, gib und dir wird gegeben. Ja? Und diene und du wirst groß werden und mehr Verantwortung bekommen. In der Welt musst du Konkurrenz aus dem Weg räumen und dich durchsetzen. In der Gemeinde dienst du und du musst nicht kämpfen, dich zu befördern oder einen anderen Platz dir zu besorgen, sondern du wirst befördert. Das ist total anders. Die Welt ist total anders als die Gemeinde. Und das können die Leute ja nicht wissen, wenn die in die Gemeinde kommen. Darum brauchen sie Lehre. Und es muss ihnen erklärt werden, wie funktioniert das Reich Gottes. Was ist die Ordnung in der Gemeinde? Und wir haben so viel Unfrieden und so viel Streit, weil so wenig von der Ordnung Gottes in der Gemeinde ist und so viel Zeug von der Welt in der Gemeinde. Ob das Psychologie ist, ob das irgendwelche Management-Ideen sind oder ob das irgendwelche anderen Ideen sind, wie man irgendwie Menschen gewinnt. Da ist so viel in der Gemeinde drin. Wer bekommt wann welche Autorität? Das ist eine der Schlüsselfragen für Gemeindebau. Und viele, viele Gemeinden gehen nach Befähigungen. Aber die Apostel gingen nach Herzen. Da war nicht interessant, wie viel kann einer, sondern wie hingegeben und wie treu ist er. Wie sehr hängt sein Herz am Herrn? Wie sehr ist er bereit, wirklich für Gott zu leiden? Das waren die entscheidenden Dinge, die dazu geführt haben, jemandem Verantwortung zu geben. Nicht, wie viel weiß der. Ah, der ist studiert, der ist Lehrer und der weiß, wie es geht. Komm, dem geben wir den Kinderdienst. Oder der hat Ingenieur studiert. Komm, dem geben wir die Aufsicht über die ganze Technik. Wenn man in Selbstvertrauen die Dinge, die man in der Welt gelernt hat, in der Gemeinde anwendet, wird es Fluch erzeugen. Es wird Fluch erzeugen. Oder der ist so begabter Musiker, komm, der kriegt jetzt den Lobpreis. Aber wenn sein Herz nicht am Herrn hängt, wenn er noch nicht gelernt hat, Gott die Ehre zu geben, wenn er Anerkennung bekommt, wird irgendwas kommen, aber nicht die Salbung des Heiligen Geistes. Irgendetwas. Und die ganze Gemeinde wird leiden. Also wir brauchen die neuen Werte, die Richtlinien, die Ordnungen des Reiches Gottes. Und die kommen zustande, indem wir dem Jünger sagen, pass auf, du wirst jetzt sorgfältig durch das Buch gehen, nicht im Eiltempo, sondern so langsam wie möglich. Und du wirst nicht nur fortlaufenden Text lesen, du wirst Themen studieren. Finde heraus, was Gott sagt über diesen und jenen Bereich. Und dann arbeite damit und dann nimm es an und verbinde dich damit und erkläre das alles, was damit nicht übereinstimmt, für nicht mehr gültig, für nicht mehr maßgebend. Schmeiß es weg. Ergreife die Sichtweise Gottes. Das neue Leben bleibt erhalten und wird stärker durch gedankliche Übereinstimmung mit den Werten des Reiches Gottes. Und dann verstehen wir, wie die Dinge laufen. Wir verstehen, Neid ist nicht der Motor für Erfolg. Sondern Neid ist Sünde. Und bevor Gott mir etwas gibt, möchte er mir beibringen, dass ich mich über den Erfolg der anderen freuen kann. Und dass ich lerne, sie zu segnen. Und dass ich lerne, dazu beizutragen, dass sie sogar noch schneller vorwärts kommen. Das versteht kein Mensch in der Welt. Das kannst du keinem erklären in der Welt. Aber so funktioniert das Reich Gottes. Gebt und euch wird gegeben. Dient. Segnet. Das sind die praktischen Dinge. Und Erneuerung des Denkens bringt uns in die Lage, dass wir überhaupt prüfen können, was der Wille Gottes ist. Römer 12, Vers 2. Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und das Ziel unseres Lebens ist doch, wir sollen den Willen Gottes tun. Das ist, wozu wir erlöst sind. Erlösung heißt, wir sind jetzt frei, gehorsam zu lernen. Frei, den Willen Gottes zu tun. Das ist Erlösung. Nicht Erlösung von der Hölle. Ja, Erlösung für etwas. Für den Willen Gottes. Für ein Leben, das Gott erfreut. Dafür sind wir erlöst. Und wenn wir den Willen Gottes nicht erkennen können, wie können wir dann für den Willen Gottes leben? Also um für den Willen Gottes zu leben, müssen wir den Willen Gottes erkennen. In Bezug auf unsere Sexualität, in Bezug auf unsere Finanzen, in Bezug auf die Art, wie man Konflikte löst und. Und die Gedanken Gottes sind in diesem Buch. Amen. Halleluja. Das sind die Gedanken Gottes. Das ist der Maßstab. Das ist verbindlich für jeden von uns. Ob er Neubekehrter ist oder schon 50 Jahre dabei ist. Das spielt keine Rolle. Auch wenn er in Leiterschaft ist. Dieses Buch gilt immer noch für jeden. Amen. Und wir geben uns hin, die Gedanken Gottes zu erfassen. Und wir sagen, okay, wie habe ich bis jetzt über Autorität gedacht? Wie habe ich bis jetzt gedacht über Arbeit? Wie habe ich bis jetzt gedacht über diesen und jenen Bereich? Und jetzt schmeiße ich meine Gedanken, die damit nicht übereinstimmen, über Bord. Und ich sage, das ist die Wahrheit. Und so will ich leben. Das ist richtig. Wir trainieren diesen Menschen, von einer gedanklichen zu einer Herzensübereinstimmung zu kommen mit dem Wort Gottes. Aber wer mit den Gedanken nicht übereinstimmt mit diesem Buch, wird niemals eine Herzensübereinstimmung bekommen. Niemals. Es beginnt mit den Gedanken. Das ist der Anfang. Und deswegen ist Lehre so wichtig. Und heute wird so abfällig über Lehre gesprochen. Und man sagt, Lehre trennt. Lass uns einfach alle Gemeinschaft haben. Wir lassen mal alles Trennende beiseite. Wir müssen ja nicht immer sagen, dass was der da macht, einfach Götzendienst ist oder Irrlehre oder dämonisches Zeug. Das müssen wir ja nicht immer so betonen. zeige mir eine Stelle, wo die Apostel die Christen ermutigen, mit denen die ganzen Dienst tun, Freundschaft zu haben oder sogar Einheit zu suchen. Zeige mir eine Stelle. Nicht eine einzige Stelle findest du. Und die Einheit, von der die Apostel geredet haben, für die Jesus gebetet haben, ist eine total andere Einheit, die heute viele geistliche Funktionäre im Sinn haben. Eine vollständig andere Einheit. Nirgendwo gibt es eine Einheit, wo man sagt, komm, lassen wir die Wahrheit beiseite. Nirgendwo. Das gibt es nicht. Einheit darf nicht die Wahrheit unbedeutend oder unwichtig machen. Das ist nicht die Art des Reiches Gottes. Die Einheit, von der Jesus redet und für die Jesus gebetet hat, ist, wir alle sollen eins sein, so wie Jesus mit dem Vater eins ist. So wie war Jesus mit dem Vater eins? Vater, nicht mein Wille, dein Wille. Und wenn so der Papst betet und dementsprechend handelt, können wir eins sein. Und mit dem Bischof kann ich auch eins sein, wenn er so betet und so lebt. Kein Problem. Aber dann wird er nicht mehr an seinen Lügen beharren, sondern wird Lüge als Lüge nennen und Buße tun und wird sagen, ich vergesse den ganzen Kram, ich bin jetzt dein Bruder. Und bin froh, dass ich die Bischofrobe hinter mir habe. Weil das alles Menschenwerk ist. In der Bibel Episkopus ist nichts anderes als ein Ältester. Und zwar ein Ältester einer neutestamentlichen Gemeinde. Heute hat man eine Hierarchie daraus gemacht. Da ist der Pfarrer und dann kommt der Bischof und dann kommt der Erzbischof. Und so geht das immer weiter, so geht die Leiter hoch. Das ist alles Menschenwerk. Das hat mit der Bibel im Reich Gottes 0,0 zu tun. Es ist alles so einfach. Bloß unser Fleisch zuckt, wenn wir danach leben, auf Feuer. Das ist das Problem. Nicht die Wahrheit ist das Problem, sondern was kostet uns die Wahrheit? Und das ist, was wir einem Jünger beibringen. Die Wahrheit, für die du nicht den Preis bezahlst, wird nicht deine Wahrheit sein. Es wird immer noch Wahrheit sein im Himmel. Es wird immer noch richtig sein, aber es wird nie deine Wahrheit sein. Für jede Wahrheit, ob das die Wahrheit der Bekehrung ist, die Wahrheit der Taufe, die Wahrheit der Geistestaufe, die Wahrheit von Jüngerschaft, neutestamentliche Gemeinde, für jede Wahrheit musst du einen Preis bezahlen. Weil sobald du für die Wahrheit stehst, werden Menschen in deiner Umgebung, in deiner Verwandtschaft, in deinem Umkreis aufstehen und sagen, du bist lieblos, du bist intolerant. Du bist böse, du bist dies, du bist das, du bist verführt, du bist extrem. Ja. So, wir wollen uns messen an diesem Wort. Und wir werden Jüngerschaft praktizieren, indem wir sagen, okay, was sagt das Wort zu dieser Sache? Und wir bringen dem Jünger bei. Nachfolge heißt immer wieder Situationen, sozusagen herbeizuführen, die uns etwas kosten. Das ist normal. Das ist Jüngerschaft. Es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Ich hatte in meiner Jugendgruppe einen Lebenskünstler. Er hatte sich bekehrt und er war ein gewaltiger Lebenskünstler. Und er hat sich das Ziel genommen, vor dem 30. Lebensjahr Frührentner zu sein. Das war sein Lebensziel. Und er hat hart dran gearbeitet über Jahre und hat das Ziel verfolgt. Und vor seinem 30. Lebensjahr war er beamteter Pensionär. Verbeamtet. Ja. Polizeibeamter im Ruhestand. Ziel erreicht. Vor dem 30. Lebensjahr. Der hat alles geplant und hat das durchgezogen. Hat es geschafft. Hat eine Verletzung simuliert, die er nie gehabt hat. Die Ärzte sind in Dreieck gesprungen, er hat einfach immer stur behauptet, er hat die Schmerzen im Knie, Sportunfall, bei Polizeiübungen. Und schlussendlich haben die nachgegeben, die haben ihm einen Test gegeben und die haben ihn in den Ruhestand geschickt. Und da hat er eine wunderbare Pension gehabt, vor dem 30. Lebensjahr. Beeindruckend, nicht wahr? Und dann hat er sich bekehrt und er hört, ein Christ lebt jetzt mit der Wahrheit. Und wir gründen unser Leben auf Wahrheit. Und jede Lüge, die wir einmal erzeugt haben in unserem Leben, auf die wir unser Leben immer noch aufbauen, muss bereinigt werden. Ja, da wird Jüngerschaft dann ganz praktisch. Da geht es dann an die Substanz. Und er hat verstanden, ich kann mein neues Leben nicht auf einer Lüge aufbauen. Ich kann hier nicht weiter jeden Monat die fette Pension kassieren und das ist alles eine Lüge. Das geht nicht. Ich gehöre jetzt Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Ich lebe nach der Wahrheit. So hat verstanden, jetzt geht der Gang nach Gabassa los. Und er ging zu seinem frühen Dienstherrn und hat gesagt, ich möchte hier nicht anzeigen. Das ist alles gelogen. Ich habe nie Schmerzen gehabt. Das ist alles erlogen. Die ganzen Atteste sind alles nur ein einziger Bluff. Davon ist nichts wahr. Und ich kassiere hier eine Pension zu Unrecht und ich möchte das jetzt beenden. Ich möchte, dass sie aufhören, mir diese Pension zu geben und dass sie mir vergeben dafür, dass ich sie angelogen habe. Kannst du dir vorstellen, was die für Augen gemacht haben? Ja, wie, was war? Ja, ich bin jetzt Kind Gottes. Jesus hat mich gerettet. Ich lebe jetzt nach der Wahrheit. Ich kann mit dieser Lüge nicht mehr leben. Ich will nicht leben. Was meinst du, was passieren würde in unserem Land, wenn das Finanzamt und alle möglichen anderen Ämter überschwemmt wären von Leuten, die zu Unrecht irgendwelche Gelder beanspruchen und so weiter, und wir bringen das alle in Ordnung. Auf einmal schlagartig die Meinung über Christen wird sich radikal ändern in unserem Land. Und dieser Mann musste richtig kämpfen, weil sie haben gesagt, für einen solchen Fall gibt es keine Gesetze. Das ist noch nie vorgekommen, dass jemand in Pension geschickt wurde und will nachträglich die Pension wieder rückgängig machen, weil die erschwindelt wurde. Dafür gibt es keine Grundlagen. Und sie haben ihn an die nächsthöhere Instanz verwiesen. Und an die nächsthöhere Instanz. Und die Akte wurde immer dicker. Und überall hat er Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, ich habe so gelebt, ich war in Lüge und ich war das und war das. Und Jesus hat mich gerettet. Ich lebe jetzt als Kind Gottes. Die Bibel ist mein Maßstab. Und ich will in Wahrheit kommen. Ich will nichts mehr mit Lüge zu tun haben. Von einer Instanz zum anderen. Schlussendlich landete die Akte beim Innenminister. Das ging bis zum Innenminister. Der ist ja für die Polizei zuständig. Ja. So viele, viele Menschen haben dieses Zeugnis gehört. Und Leute auf den unteren Tag haben gesagt, Mann, ist doch egal jetzt. Jetzt ist es so. Und jetzt freuen sie sich, dass sie das Geld haben. Ich wünschte, ich hätte ihre Position und könnte hier meinen Schreibtisch räumen und würde das Geld für nichts tun kriegen. Und habe gesagt, das kann ich nicht akzeptieren. Dieses Geld ist eine Lüge. Ich will dieses Geld nicht mehr haben. Und der Innenminister hat nachgegeben. Und es wurde ein Präzedenzfall gemacht. Und diesem Mann wurde eine Pension aberkannt. Und dann fing er eine Lehre an als Tischler. Fing an richtig zu arbeiten. Und hat gesagt, ich bin dafür das Reich Gottes. Und ging da nicht hin als ein Job, sondern ging da hin als Zeuge für Jesus. Hat sich identifiziert mit der Firma. Dann ging die Firma schlecht, Aufträge gingen zurück. Hat gesagt, Chef, mach dir keine Sorgen, ich bete. Der Herr wird sorgen. Chef fiel von Leiter, Rücken kaputt. Er hat für den Chef gebetet, der Chef wurde geheilt. Der war noch in der Lehre. Der war noch in der Lehre. Da hat der Chef ihm die Teilhaberschaft der Firma angeboten. Das ist Karriere, oder? Wenn da ein neuer einzustellen war, hat der Chef gesagt, hey, du gehst jetzt einen Tag mit den Arbeiten und dann bitte, du hast doch einen guten Draht nach oben, finde raus, ist das der richtige Mann, soll ich den anstellen? Der war Lehrling und war schon die Personalabteilung. Und er sollte beten, ob das der richtige Mann ist, der da passt. Und er war ein Segen in der ganzen Firma. Der Chef war mein Nachbar. Und ich hatte diesen empfohlen. Und er kam zu mir und war so begeistert. Und ich gesagt, sagen Sie, haben Sie nicht noch einfach das Wirklich? Haben Sie nicht noch einen von der Sorte? Und dann habe ich gesagt, ich muss überlegen. Jetzt muss man aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie das Niveau verlässt. Und er denkt, das war irgendwie eine seltene Eintagsfliege oder sowas. Und dann habe ich einen zweiten gehabt. Und er war genauso anerkannt. Er war, hat mit 1 Abschluss gemacht und waren Top-Lehrlinge dort und waren ein Segen für die ganze Firma. ein Segen für die ganze Firma. Und die reden mit Hochachtung heute noch von diesen Leuten. Und dieser Tischler ist heute im vollzeitlichen Dienst. Er ist Pastor. Und er ist einer der Namen, wo wir damals als Jugendleiter gesagt haben, wenn die Leute bei dem bleiben, was sie jetzt angenommen haben, und sie gehen diesen Weg, 10 Jahre später, Gott wird sie mächtig segnen und sie werden ein Segen sein für viele andere. Wir haben gesagt, wir können jetzt einen Umschlag nehmen und einen Namen schreiben. Wir würden den nehmen, wir würden den nehmen, wir würden den nehmen. Unter der Voraussetzung, die leben weiter die nächsten Jahre so, wie sie jetzt leben. In der Wahrheit, mit Dienen, in Wahrhaftigkeit, wirklich mit dem Herrn, im Fleiß. Gott wird sie segnen. Eine ist leitende Kindermitarbeiter, haben große Kinderarbeit unter sich gehabt. Und verschiedene andere Dinge. Leute sind wirklich befördert worden vom Herrn. Wenn wir Menschen trainieren, wenn wir ihnen beibringen, worum es geht. Nicht Applaus von Menschen, sondern die Ehre von Gott, wenn wir ihnen das beibringen. Es geht nicht darum, etwas zu tun, um gesehen zu werden. Es geht darum, im Verborgenen, wo keiner reinschaut, regelmäßig die richtigen Dinge zu tun, die gesunden Entscheidungen zu treffen. Und der Herr schaut in das Verborgene und er wird dich befördern. Vielleicht dauert es 10 Jahre, aber er wird dich befördern. Oh, wenn wir so Jünger machen würden, ich sage dir, die Meinung in der Öffentlichkeit über Christsein würde sich rapide verändern. Weil das ist, was jeder Chef will. Das heißt, ich verstehe nichts von dem Glauben, aber der hat für mich gebetet, mein Rücken ist in Ordnung. Ja? Und wir hatten keine Aufträge, der hat gebetet und wir haben Aufträge bekommen. Ja? Das versteht jeder Chef, diese Sprache. Und er macht mich blau, der schreibt mich Stunden auf, die er nicht gemacht hat, der klaut keine Bleistifte, auf den ist einfach total Verlass. Das ist, was die Chefs wollen. Die verstehen vielleicht nicht alle vom Glauben, aber sie wollen Leute haben, denen sie vertrauen können, die nicht hinter ihrem Rücken irgendwelche komischen Sachen machen. Und das ist ein wesentlicher Grund für den Erfolg der Christen in Südamerika. In Argentinien, in Brasilien, in anderen Ländern. Die Leute steigen auf, die hören auf mit Alkohol, hören auf mit Drogen, hören auf mit krummen Geschäften und so weiter, fangen an zu arbeiten. Und die, von den Ärmsten, die steigen auf und bekommen Positionen, bekommen Verantwortung. Und es ist eine riesige Bewegung. Und hier, wie ist die Meinung über Christen? Ja, das sind die komischen Typen, ja, mit denen man nichts anfangen kann. Die immer nur frei haben wollen, die nur auf Konferenzen gehen wollen. Ja. So Jüngerschaft ist praktisch. Und wir ersparen dem Jünger nicht unangenehme Dinge. Sondern wir sagen, das ist notwendig, das ist die Wahrheit. Und du lebst jetzt nach der Wahrheit. Und mit den Lügen ist fertig. Man kann nicht das neue Leben auf den Sumpf der alten Lügen aufbauen. Das ist nicht möglich. Das funktioniert nicht. Und es muss nicht immer so eine krasse Lüge sein, wie er da in seinem Leben gehabt hat. Aber das sind andere Dinge. Sachen wurden gestohlen. Ja. Als ich mich bekehrt habe, niemand hat mich gelehrt über Wiedergutmachen. Ich wusste, ich habe Diebesgut im Haus und ich muss hingehen und das zurückbringen. Und nicht anonym nur irgendwie aus dem Haus schicken, sondern hingehen und sagen, ja, bei der Edeka-Zentrale habe ich eine große England-Fahne geklaut. Nachts hingegangen, den Pförtner ausgetrickst und die Fahne vom Fahnenmast geholt. Eine große Fahne, die war so groß bald wie diese Tür dort. Nicht ganz so hoch, aber so lang. Eine große Fahne. Und der Herr sagt, das bleibt nicht im Haus, du gehst hin. Und erklärst, du hast sie geklaut. Und du willst das bezahlen jetzt. Und das in Ordnung bringen. Ich bin mit Leuten auf Gericht gewesen, die sich selber angezeigt haben, wegen krimineller Dinge. Und die Weisheit sagt, du, wenn ich mich anzeige, dann gehe ich für Jahre in den Knast. Ich sage, okay, lieber mit Jesus im Knast. Hast eine schöne Bibelschule, wir schicken dir Material und kommen dich besuchen. Ja. Lebe mit Jesus im Knast, als mit schlechtem Gewissen draußen und wissen, da ist immer noch so ein Ding, was da vor dir her geschoben wird und was noch nicht in Ordnung ist. Ja. Man kann nicht Gott vertrauen mit einem angeknacksten oder zerbrochenen Gewissen. Das ist nicht möglich. Die Bibel redet von Menschen, die haben Schiffbruch erlitten im Glauben. weil sie das Gewissen von sich gestoßen haben. Sie haben ihr Gewissen umgebracht. Sie haben gesagt, sei ruhig jetzt, ich will es nicht mehr. Ich will nicht mehr an diese Dinge erinnert werden. Und sie erleiden Schiffbruch im Glauben. Man kann das Gewissen nicht trennen. Wann hast du das letzte Mal ein Teaching über Gewissen gehört? Das Ziel des Glaubens ist Liebe aus reinem Gewissen. Das ist das Ziel des Glaubens. Wenn wir gar nicht wissen, welche Bedeutung hat das Gewissen, was ist ein reines Gewissen, wie sollen wir das Ziel erreichen? So, wir sehen, Neutestamentliche Gemeinde hat tief eingegriffen in den Lebensstil und in den Charakter der Neubekehrten. Man kann einen Charakter nicht verändern, wenn man den Lebensstil nicht verändert. Und wenn man den Lebensstil verändern will, muss man die Werte verändern. Er muss wissen, das ist richtig, das ist wichtig, das bedeutet Gott etwas. Das sind Werte, Treue, Wahrhaftigkeit, Belehrbarkeit, Gehorsam, Verlässlichkeit. Das sind Dinge, die zählen für Gott. Das sind keine preußischen Tugenden, das sind Dinge, die kommen aus dem Wesen Gottes. Und es gibt keinen geistlichen Erfolg ohne diese Fundamente, das gibt es nicht. Und wir sagen, komm, wenn du willst, ich mache dich zum Jünger und lass mich arbeiten 2-3 Jahre und ich bringe dir diese Dinge bei. Das ist, was wir machen. Nicht ihm nur Bibelgeschichten bringen. Wir prägen den Lebensstil. Wir bringen ihm bei, was ist Fasten? Wie fastet man? Wir fasten ihm was vor. Amen, die Lehre durch Beispiel. Paulus sagte, du bist meinem Lebenswandel gefolgt. Ach so, ja, also der fastet nie. Okay, dann ist nicht Fasten normal. Nein. Die Mutter hat an Paulus gesehen, der fastet. Fasten gehört zu seinem Leben als Christ dazu. Das ist eine dämonische Erfindung der westlichen Welt, ein Christsein ohne Fasten. Das ist nicht in der Bibel. Einige schauen mich an und fragen sich, von welchem Stern ist der gefallen? Ich habe nicht die Bibel geschrieben, ich muss sie nicht verteidigen, ich muss sie nur verkündigen. Wenn du damit Probleme hast, wende dich an den Autor. Okay, jetzt ist hier mein geliebter Unterbrecher schon wieder am Backen. Das ist ein Pausenseminar. Zwischen den Pausen darf ich mal ab und zu ein paar Sätze sagen. Vergebe dir. Ordnung unter.
Du musst jetzt was ansagen. Kaffee durch. Also, ihr könnt jetzt hier sitzen bleiben und fasten und dann Kaffee trinken.